Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Karl Büchner hielt seinen Vortrag »Tradition und Zukunftschancen lateinischer Bildung« auf der Tagung »Römische Welt und lateinische Sprache« am 18. November 1972 im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg. Der Text ist im Tagungsband »Römische Welt und lateinische Sprache heute« publiziert, der in der Reihe der Veröffentlichungen der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg als Nummer 31 im Jahre 1977 erschienen ist.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der Katholischen Akademie sehr dankbar, dass sie eigens eine Tagung über Wesen und Schicksal der Latinität veranstaltet. Und dankbar auch, dass sie mir das Thema Tradition und Zukunftsaussichten der lateinischen Bildung übertragen hat. Freilich bin ich mir auch des Risikos einer solchen Aufgabe bewusst. Der Philologe liebt das Indirekte. In der Deutung der Sachen fördert er deren das eigene Verstehen, das Verstehen auch derer, die mitverstehen. Hier dagegen muss ja wohl etwas allgemeiner gesprochen werden. Und zwar über den einen Teil, die Tradition, der unermesslich ist. Und den anderen Teil, die Zukunftschancen, die unergründlich sind. Sie werden dabei nicht erwarten, dass ich über konkrete Details spreche, über Stundenzahlen, obwohl ich die Hauptgefahr für das Latein in einer Auszehrung sehe. Über Schultypen, von denen man nicht weiß, wann, ob und wie sie wirklich eingeführt werden und wie sie sich dann auswirken. Von der politischen Lage, die oft eine andere Situation herbeiführt. In Italien ist Latein wieder in allen Schulen obligatorisch geworden, jetzt. In Rumänien hat man in jeder Schule Latein. Man will die Zugehörigkeit zur westlichen Welt dokumentieren und so weiter. Dergleichen ändert sich, wie gesagt. Zudem hat Herr Kollege Gundert hier im vorigen Jahr in einem vorzüglichen Referat, das gedruckt vorliegt, über diese Dinge in Hinsicht auf das Griechische gesprochen. Das gilt für das Lateinische in analoger Weise. Es kommt mir vielmehr auf eine Standortsbestimmung des Latein in unserer heutigen Welt, unserer Kultur, unserem Geist an. Ein Unterfangen, das der Nachsicht bedarf und aufgefasst werden muss, als die Konkretisierung ständiger Sorge in einem Vortrag. Ein Innehalt in einem Prozess, der hoffentlich bei allen im Gange ist, die einmal Latein getrieben haben und sich in der Gefahr des Verlustes Gedanken darüber machen, was auf dem Spiele steht und was das ist, was man verlieren könnte. Die Römer sind eine große, vielleicht die größte und dauerndste Erinnerung Europas, die Maxima Memoria. Ihre Sprache ist heute in vielfacher Weise lebendig. Man kann der Sache in einer Stunde in keiner Weise gerecht werden. Wie soll man über die Tradition in die Zukunftschancen lateinischer Bildung reden? Im Grunde ist das ein Thema, das die ganze Problematik der Gegenwart einschließt. Es kann aber heute nicht genügen, wenn man sich überhaupt darauf einlässt, über das Amt des Philologen Texte zu interpretieren hinaus, über Berechtigung seines Daseins und Tuns in Hinsicht auf Vergangenheit und Zukunft zu sprechen, die Güte der Sache ins Licht zu rücken. Obwohl letztlich das den Ausschlag geben wird. Am liebsten sind wir immer die gewesen, sicher am sichersten und unangefochtensten, die erklären, wir betreiben die Sache, weil sie uns Spaß macht. Es genügt darum nicht, die Güte hervorzuheben, weil heute der Geist angefochten wird. verzichtet man auf ihn. Begnügt man sich mit mathematischer Naturbewältigung und technischer Fertigkeit, beginnt in der Tat ein neues Zeitalter. Man brauchte dann über Zukunftschancen nicht zu reden und es lohnte sich nicht, die Geschichte rückblickend aufzurollen. Darum möchte ich einige Klarstellungen von vornherein riskieren. Ich meine erstens, der Mensch lässt sich nicht ganz verwissenschaftlichen, weil er, um es so kurz wie möglich nur anzudeuten, zugleich das Du ist, dessen Ansprache man vernehmen muss. Zweitens, beweisbare theoretische Wahrheit ist nur die, dass alle konkrete Wahrheit relativ ist, einschließlich aller Werte. Der Mensch erringt gültige Wahrheit aus dem Getriebe der Zeit, die Philosophie beweist ihre Zeitgebundenheit. Drittens, das bedeutet nicht Bodenlosigkeit und Haltlosigkeit. Die Geschichte, verstanden als Memoria und Conscientia, die Geschichte, aus der das geschichtliche Wesen Mensch sich in die Zukunft tastet, gibt bewährte Maßstäbe an die Hand. Dabei ist Bildung viertens, und kann es nicht mehr sein, nicht proportionierlichste Ausbildung aller Fähigkeiten, so definiert von Humboldt, sondern eigentliches Menschsein, Humanitas und Gesittung im Gegensatz zum vor allen Dingen sprachlichen Rohzustand. Sie lässt sich nicht theoretisch definieren und lehren, man erwirbt sie im Umgang mit den Dingen, mit den Menschen und den Schriftwerken der Geschichte. Solche Bildung, fünftens, nimmt die Entscheidung nicht ab. Sie garantiert auch nicht die Moral der Entscheidung, aber sie befähigt, sie differenziert, sie befähigt, Tragweite von Entscheidungen aus der Geschichte zu erkennen und weckt den Geschmack für menschliches Verhalten, Sapientia und Sensus Humanitatis, schärft die Verantwortung und die Persönlichkeit, von der die Geschichte unvorhersehbar gestaltet wird. Schließlich angewendet, sechstens, heute können die Erziehungsstätten, auch darüber sollte man sich verständigen, nicht mehr Dressuranstalten für den Beruf sein, weil deren rapider Wechsel immer neue Voraussetzungen schafft. Vielmehr sollen Grundfähigkeiten und das Können in zweierlei Hinsicht entwickelt werden. In Hinsicht auf die objektivierenden und technischen Wissenschaften, Grundfach Mathematik, und in Hinsicht auf das sprachliche Vermögen, bei dem eben jedes humanistische Anliegen nicht verloren gehen darf, sondern zur Reife gebracht werden soll. Verantwortlichkeit in der Klärung menschlicher Wirklichkeit und Begriffe. Nur dann wird das Zurückbleiben der Vernunft hinter dem Verstand aufgeholt werden können. Ich halte diese sechs Thesen für beweisbar. Nimmt man sie zum Ausgangspunkt, wird die Geschichte der lateinischen Bildung verständlich und können ihre Chancen positiv bewertet werden. Sollte sich die Zeit anders entscheiden, so wird sie mehr oder weniger Einbußen an der Kultur bis zur endgültigen Barbarisierung erleiden. Es ist bekannt, und ich darf das voraussetzen, dass die Sprache einer Stadt, nämlich Roms, nicht nur mit der politischen Ausbreitung des Imperiums, sondern auch wegen ihrer Prägnanz, Schönheit, Schlagkraft und Genauigkeit, etwa in den unübertroffenen Rechtsbegriffen, die ganze damalige Welt durchdrang. Wobei neben der lateinischen Amtssprache nur das Griechische sich im Osten behauptete. Rumänisch ist freilich dennoch zu 50% eine romanische Sprache. Die lateinische Sprache in ihrer Phase als gesprochene Sprache wandelte sich in den Gliedern des Reichs und den Provinzen und lebte nach dem Ende des Imperiums in den romanischen Sprachen weiter, das heißt in der Hälfte der europäischen Sprache, einschließlich Südamerikas. Im Englischen findet man, wie etwa im Rumänischen, ebenfalls zur Hälfte romanische Wörter. Alle Sprachen Europas sind weiter tief durchdrungen vom lateinischen Kultureinfluss. Dieser rührt von der jeweiligen Überlegenheit der Sprache und der Schriftwerke her. Die lateinische Sprache hat dabei Eigenschaften gezeigt und Wirkungen gehabt, die sich aus ihrer Entwicklung auch mit erklären. Neben der gesprochenen Sprache, der Umgangssprache, haben sich in einem Prozess immer größerer Reinigung, Differenzierung und Aussiebung die Prosa und Dichtung als aufs Wesentlichste komprimierte Kunstsprachen herausgebildet. Erst in der silbernen Latinität dringen poetische Elemente in die Kunstprosa ein. Späterer Differenzierung des Geistes und der Seele tut eine kühne und komplizierter werdende Metaphorik Genüge. In der Kirche ist das Latein weitergesprochen worden. Die Prosa war über das Mittelalter hinweg bis ins 18. Jahrhundert die Sprache der Gebildeten und Gelehrten. Die Dichtung hat am Anfang aller europäischen Literaturen gestanden bei den einzelnen Völkern. Bis 1900 war Latein obligatorisch für die Gelehrtenschule. So umfasst Latein das Höchste, was Sprache sein kann. Aus diesem großen, noch nicht abgeschlossenen Prozess möchte ich drei bezeichnende Phänomene, weil für die Tradition der lateinischen Bildung erheblich, herausheben. Erstens die Schülerschaft der Römer gegenüber den Griechen. Zweitens die Jugendbildung der Römer durch die sogenannte Quadriga. Drittens die Erscheinung der Renaissance. Erstens, wie die Römer ungern abwichen von dem, was die Vorfahren, die Majores, an Gesittung vererbt hatten, den Mores Majorum. So war ein anderes menschliches Grundverhältnis ebenso intakt, das des Schülers zum Lehrer. Dem, der einem Welt und Können erschlossen hatte, bewahrte man dauernde Dankbarkeit, dem Magister. Das gilt auch, wie sich die Römer selber bewusst waren, von dem Verhältnis zu den anderen Völkern, von denen sie dankbar gelernt haben. Am meisten aber haben sie von den Griechen gelernt. Das beginnt mit der Übernahme der Kulturtechniken zunächst durch Vermittlung der Etrusker, dann über Süditalien, der Magna Graecia, geht über die Übernahme der zeitgenössischen überlegenen Dichtung und der Übersetzung der Odyssee am Anfang. In Rom wird die Idee einer künstlerischen Übersetzung geboren, bis zur immer neu wellenartig einsetzenden Auseinandersetzung mit den höchsten Gedanken der Griechen, der Einwirkung ihrer Philosophie in Cicero, der Hinwendung zu der griechischen Frühzeit in der Klassik. Die Römer haben, wo sie an derartiges anknüpften, das dankbar bekannt. Das ist ihnen zum Verhängnis geworden. Man glaubte, sich lieber zu den Vorbildern wenden zu sollen, statt die Reproduktionen zu studieren. Das war ein großer Irrtum. Selbst ein Schüler, der dauernd diese Schülerschaft bekennt, kann bisweilen sogar über den Lehrer hinauswachsen. Ein Beispiel: Vergil nennt das schönste lateinische Gedicht, die Georgica, ein Askreum Carmen, ein Kunstgebilde nach der Art Hesiods. Je tiefer man es studiert, umso originaler, römischer wird es. Und das hat sich bei allen Werken der Römer gezeigt. Seit Beginn haben sie und sie allein ihre Selbstständigkeit gegenüber dem Lehrer behauptet und dabei ihre eigene Form gefunden. Sie haben damit vorbildlich zum ersten Male eine Situation bemeistert, die dann allen europäischen Einzelkulturen aufgegeben war durch die historische Lage, nämlich vor einer imponierenden fremden Kultur wie der römischen nicht feindlich zu versagen, aber auch nicht zu kapitulieren, sondern sie zu eigenem zu integrieren. Aus dieser Situation ergeben sich Konsequenzen. Vom römischen her versteht man erstens denselben Vorgang in den europäischen Kulturen mit allen nuancenreichen Begleiterscheinungen tiefer. Zweitens, der Latinist hat die Aufgabe, bei römischen Schriftwerken und auch der römischen Sprache selbst stets die römische Eigenart von möglichst vollständig erfassten griechischen Einflüssen abzuheben. Und so wird, wie ein Studium des Französischen unmöglich ist, ohne das des Lateinischen, Für das volle Verständnis des Latein das Griechische unumgänglich. Die Finnen, bekannt für ihre Solidität, haben kein Griechisch auf der Schule, lassen ihre Lateinlehrer aber zugleich Griechisch studieren, ohne es dann auf der Schule direkt zu verwenden. Drittens, das Latein ist auch heute die beste Stütze des Griechischen, nicht als ein Vorwurf für das Griechische, sondern um der Eigenart des Römischen als eines selbstständigen Wertes gewahr zu werden. Ich komme zum Zweiten. Dieses realistische und erfolgreichste Volk der Weltgeschichte hat dabei die Jugendbildung in der Hochschätzung des Geistes dem Philologen übertragen. Wie es heute nicht mehr denkbar ist und wohl auch nicht wünschbar wäre. Die Römer haben die hellenistische Schule übernommen, nachdem in der Frühzeit der Vater selbst oder ein griechischer Sklave die Erziehung geleitet hatte. Die Lehrzeit auf dem Forum im Gefolge eines bewährten Mannes, das Tirocinium Fori, bei dem man in die Geschäfte, das Recht, das Reden eingeführt wurde, hielt sich freilich noch lange neben dem Studium beim Redelehrer oder dem Philosophen. Der Vertiefung dessen, was man auf der Schule beim Grammatikus lernte. Im Zentrum stand dabei die Lektüre, griechische und römische. Die römische konzentrierte sich, als man selbst eine große Literatur hatte, auf die Quadriga, das Viergespann. Das heißt, die Lektüre Ciceros und Sallusts, des Terenz und des Vergil. Sie zu verstehen, hieß Menschen und Menschlichkeit und die Geschichte verstehen. Jahrhundertelang war das der Fundus, aus dem die führenden Kräfte in erster Linie ihre Bildung schöpften, zu Menschen wurden, der mit Menschen auskommen konnte und im Austausch sein Glück erfahren konnte. Die Sachen lernte man aus den Texten, aus der Praxis oder den Handbüchern, wenn die Lage es erforderte. Cicero und Vergil, ebenso wie Terenz und Sallust, im Mittelalter tradiert, wurden so zu den Vätern des Abendlandes. Und wenn man heute die Lektüre spätantiker, selbst christlicher Autoren bisweilen anrät, so sollte man nicht nur die römische Beschränkung aufs Beste und Wesentlichste bewundern, sondern vor allem zur Kenntnis nehmen, dass deren Verständnis ohne die Quadriga, die in ihnen präsent ist, nicht zu haben ist, dass man also jedes Studium des Lateinischen mit dieser Quadriga beginnen muss. Die Lehre, die wir ziehen, ein Weltreich kann jahrhundertelang seinen Bestand auf eine humanistische Bildung gründen. Kommen wir zum Dritten. Vor allem diese Autoren, besonders Vergil und Cicero, haben eine große Rolle gespielt bei der so ermutigenden Erscheinung der Renaissance. Um die mittelalterliche, vor allem die karolingische, zu übergehen, so beginnt die eigentliche Renaissance mit dem Cicero-Erlebnis Petrarcas. Neben der Entdeckung der Griechen im Humanismus der Goethezeit steht die Vergil-Interpretation Heines, und bei dem dritten Humanismus Werner Jägers haben auch die Latinisten vor allem mit der Wiederentdeckung Vergils mitgehalten. Wenn der Geist sein Bedürfnis erfüllt, alles rationalistisch im System zu fassen, wie es in der Scholastik, der Aufklärung und dem Positivismus des 19. Jahrhunderts der Fall gewesen ist, tritt eine Erstarrung ein. Das System verkümmert das Leben und bleibt hinter ihm zurück. Da hat man sich in mehr oder weniger umfassender Weise als Reaktion auf das menschliche Wesen, das menschliche Wort, besonnen das Wort, das noch den ganzen Menschen umfasste. Am Anfang in der eigentlichen Renaissance auf Cicero und die römischen Dichter dann der Folge. Der Humanismus der Epoche des Erasmus, eine römische Angelegenheit, war eine Weltbewegung. Sie und die anderen Renaissancen sind ein Indiz, dass Leben und Bildung, dass der Geist sich nicht in die Formeln des Intellekts pressen lässt. Sie lehren, dass immer mehr, immer wieder, dass die römischen Schriftwerke, so will ich sagen, dass die römischen Schriftwerke immer wieder den Menschen ansprechen, diese Renaissance. Die Geschichte der lateinischen Bildung hat unausweichliche Konsequenzen für die Wissenschaft und die Schule. Einerseits die Wissenschaft, andererseits die Schule. Keine Geisteswissenschaft, überhaupt keine Wissenschaft, die auf ihre Geschichte Wert legt, dazu gehören auch viele Naturwissenschaften, kann ohne Latein wissenschaftlich arbeiten. Sie kann ihrem Gegenstand nicht gerecht werden, da er vom Latein durchtränkt ist. Was für ein Romanist, der die französischen Begriffe nicht auf ihren Ursprung zurückführt, die Schriftwerke nur halb verstehen kann. Was für ein Philosoph, der sich Thomas von Aquin vom Latinisten etwa übersetzen lassen müsste. Was für ein Soziologe, der die antike Staatslehre nicht kennt. Darüber gibt es unter Kennern keinen Zweifel. Für die Schule ergibt sich, dass Latein nötig ist, wenn das Abitur wirklich den Zugang zu allen Studien eröffnen soll. Sie hat weiter die Schule in der lateinischen Sprache einen Lehrgegenstand vor sich, der sich dadurch auszeichnet, dass er ein überschaubares Vokabular hat, das von allem provinziellen Verschnörkelten zufällig befreit auf wesentliche Begriffe führt. Das kommt eben von der Herausbildung der zwei Kunstsprachen, von denen ich gesprochen habe. Der Formenreichtum, die genaue Prosodie, die feste und differenzierte, für jedes Verhältnis der Gliederung der Wirklichkeit reiche Möglichkeiten zur Verfügung stellende Grammatik, alles das schult die Sinne, den Geschmack, die Präzision des Denkens, die Kombinationskraft auch. Man muss viel kombinieren, wenn man den lateinischen Text verstehen will, was man in einer Taxonomie, wie man heute sagt, nicht vergessen sollte. Mit anderen Worten, den Sinn für Sprache überhaupt. Die lateinischen Wörter gegenüber dem Englischen oder Russischen, aber selbst dem Französischen überschaubar, werden dabei mit einem Nutzen gelernt wie in keiner anderen Sprache. Wenn ich es etwas salopp ausdrücken soll, sie bringen so viele Junge hervor, wie es europäische Sprachen gibt. Vor allem die romanischen Sprachen lernt man mit Lateinkenntnis in der Hälfte der Zeit. Wenn ich nun vom Stil rede, so machen mich freilich die Resultate selbst in den Staatsexamensübersetzungen bedenklich. Aber die Sache selbst, der Umgang mit so knappen, kunstvoll beherrschten Sprachgebilden, der Zwang, das Gemeinte jeweils umzudenken in das Zeitgenössische und es dort mit allen Nuancen wiederzugeben, das muss ja Elastizität, Kraft und Genauigkeit des Stiles bilden. Unsere größten Stilisten jedenfalls, zum Beispiel Nietzsche und Hugo von Hofmannsthal, haben ihre Schuld gegenüber dem Latein dankbar bekannt. Und der meisterhafte Stil der Naturwissenschaftler, den wir bis in die Mitte unseres Jahrhunderts bis hinein bewundern können, der rührt nicht zum wenigsten von der Lateinschulung her. Schließlich, der Umgang mit dieser Welt macht vertraut mit Europa. Kein Wort existiert ja ohne die zugehörigen Sachen und Gedanken. Herr Dr. Heilemann hat ja in dieser Einführung das Wesentliche meines Vortrags eigentlich vorausgenommen. Vom ersten Satz an wird man im Lateinischen mit Dingen vertraut, die Gemeingut Europas sind. Angefangen von dem, was bis heute europäische Landschaft vielfach noch bestimmt. Den Römerstraßen, dem Limes, den Kastellen, Theatern, Tempeln, Aquädukten von Schottland bis Tunis, von Spanien bis Rumänien. Über geografische und politische Wirklichkeiten, Gallien, Britannien, Spanien, Italien in ihren Formen und Schicksalen, unsere eigene Urgeschichte. Bis hin zu den Lebensbegriffen der Pietät, der Religion, der Familie, der Fides und Gerechtigkeit, der Toleranz, Patientia, des Kompromisses. Eine Aufzählung wäre unendlich. Und das verstärkt sich mit der Lektüre. Wie hilflos ist jemand, der ohne die Kenntnis der Zusammenfassung des antiken Mythos und die Kenntnis von Ovids Metamorphosen etwa verständnislos. Vor seinen über ganz Europa verstreuten und zugleich eilenden bildlichen Darstellungen stehen muss. Die europäische Literatur im Ganzen ist ohne Lateinkönnen verschlossen und damit mit all diesen Dingen zusammen die europäische Kultur. Der junge Lateiner übt sich im europäischen Bewusstsein ein, etwas, was für ein geeintes Europa unerlässlich ist. Ein geeintes Europa, von dem unsere Überlebenschance abzuhängen scheint. Hier scheint mir ein Wort über die Didaktik einzuschieben. Dass sich der Lateinlehrer seines Tuns bewusst wird, ist zu begrüßen. Und jede Anstrengung zu loben, eine sich schon anziehende Sache so schmackhaft wie möglich zu machen, auch durch alle denkbaren Erleichterungen. Freilich darf dabei die Substanz nicht geschmälert werden. Und gerade die zu überwindende Schwierigkeit, der Geist braucht einen Widerstand, hat den eigentlichen pädagogischen Effekt. Man darf die Didaktik nicht überschätzen. Und verheerend wäre es meiner Ansicht nach, wenn sich die Maschine an die Stelle des wissenschaftlich ausgebildeten Lehrers setzen würde. Der aus der Kenntnis des Ganzen im persönlichen Umgang schon beim ersten Wort und beim ersten Satz die vorzüglichen jetzigen Lehrer bringen von Anfang an ja authentische lateinische Sätze, die angedeuteten Zusammenhänge je nach Interesse und Fähigkeit des Schülers und der Klasse aufdecken wird. Der Umgang mit den Dingen und Menschen im Miteinander ist der Vorzug der lateinischen Bildung. Sprachbarrieren werden ja nicht durch Parlieren in der Umgangssprache, sondern im Ringen um eine gemeinsame Sache und ihren Ausdruck im Latein abgebaut. Wer möchte darauf verzichten? Ich meine, es gibt keine besseren Gegenstände auf der Schule als Konsequenz von dem Entwickelten. Das Wesentliche aber scheint mir tiefer zu gehen und betrifft ebenso unsere ganze geistliche Welt wie die Schule. Ich will es vorläufig kurz das humanistische Anliegen nennen. Greifen wir uns auf unsere 6 Thesen zurück, so ist klar, dass jede wissenschaftliche Theorie, jede Wissenschaft, so notwendig sie ist, doch nie den Menschen restlos erfassen kann. Der Mensch formt sich aus der Memoria an seiner Geschichte. Im entscheidenden Moment tauchen die Erinnerungen auf, an denen er sich in den Entscheidungen und seinem Weltverhalten orientiert. Jede der in der Geschichte sich manifestierenden Wahrheiten ist unersetzbar. Es kommt aber natürlich darauf an, wie beschaffen sich der Mensch aneignet. Um, ich wage nicht zu sagen, Modelle des Handelns zu haben, der Begriff des Modells verkürzt die Einmaligkeit der Entscheidungssituation. Aber doch, um sozusagen wie auf den Rat guter Freunde zu hören, die ihre Menschlichkeit in konstanten menschlichen Schwierigkeiten bewahrt haben, ein mehr oder weniger menschlicher Freiheit in Verhältnissen abgerungen haben. Es ist von Belang, an welchem menschlichen Wesen eine Zeit ihr eigenes Menschenbild formt. Das Römertum spielt dabei in unserem geistlichen Haushalt noch nicht die gebührende Rolle, weil sein Wesen und seine Eigenart gerade in den letzten 50 Jahren, entdeckt worden ist. Das ist eine besondere Chance, die freilich verspielt werden kann, weil sie in eine Krise des Geistes fällt. Dass die Lateiner nicht entdeckt worden sind, ich sehe dabei ab von Leuten wie Hein und Wieland, das hängt damit zusammen, dass unsere Klassik und damit das 19. Jahrhundert das Römische nicht oder kaum entdeckt haben. Das Ideal des Menschen, das Humboldt als die proportionierlichste Ausbildung aller seiner Fähigkeiten verstand, das fand man bei den Griechen. So wurde das Griechische die Grundlage der einzigen bis 1900 existierenden Schulform des Gymnasiums. Humboldt sagt selbst, dass er hätte das Chinesische einführen müssen, Wenn sich die Bildungsidee bei den, gebraucht diese Form, bei den Chinesen reiner verwirklicht hätte. Nur wenige erlauchte Geister wie etwa Nietzsche, vornehm par excellence, in anderen Sprachen nicht einmal zu wollen, sagt er von Horaz, wussten um das Besondere des Römischen. Im Allgemeinen wurde es zwar als notwendig weitergeführt auf Schule und Universität, steht, spielte aber im Geistesleben, im Geistlichen eine geringe Rolle, weil man es für ein Klischee des Griechischen hielt. Und die Lehrer an den Schulen mussten das Beste, was sie davon wussten, eben diese Erkenntnis, dass es sich um einen Abklatsch handelte, ihren Schülern verheimlichen. Die Entdeckung ging von der Wissenschaft aus, von Männern wie Reitzenstein, Norton, Heinze, Klingler. Sie lässt uns jetzt die Originalität der römischen Auctores in Dichtung und Prosa klar erkennen. Die persönliche Auseinandersetzung mit der Welt in der Satire, gipfelnd in einem der höchsten Dokumente freier Menschlichkeit, Horazensatire. Die geniale aus der Leidenschaft die sittliche Persönlichkeit entdeckende subjektive Lyrik des Catull. Die unvergleichliche Entdeckung der Welt der Liebe durch die Elegie. Die Eigenständigkeit der Gedichte des Horaz, der sein ganzes Leben in Kunst verwandelt. Die tiefe Umwandlung Homers durch Vergil, der in Aeneas ein modernes, geschichtliches Heldentum schafft und Gesittung zum Gegenstand der Dichtung erhebt. Die komische Urkraft des Plautus, die auf der letztlich untragischen, weil der Vernunft verschworenen Weltsicht der Römer ebenso entspricht wie die feine Menschlichkeit Terenzens. Die neue historische Tiefe eines Sallust und Tacitus, denen es auf das Urteil über Entscheidungen ankommt, auf Reinhalten der Memoria und die Geschichte, weil sie diese durch die große Virtus gestaltet in ihrer Unberechenbarkeit erkennen. Das große allem dogmatischen Abholdedenken eines Cicero oder Seneca, das Bemühen der Redner, insbesondere Ciceros, als Actor Veritatis, die Wahrheit in der Situation zu vertreten. Man könnte so fortfahren. Hinzu kommt aber vor allem die Entdeckung und bewusste Erfassung der römischen Lebensbegriffe. Diese in der ganzen Welt anerkannte, mit Heinzes Untersuchungen über Fides und Auctoritas beginnende Forschung über die römischen Lebensbegriffe, also ihr Verhalten zur Welt, kann nicht mit dem Hinweis, es handle sich um eine Wiederauferstehung der romantischen Idee vom Volksgeist, diskreditiert werden. Es handelt sich vielmehr um philologische, an den Texten gewonnene Feststellungen über die Bedeutung der in der Sprache und in den Werken der Dichter und Denker sich manifestierenden Konstanten der römischen Welterfahrung, eben ihrer Begriffe, die sich im Wort gesammelt haben. Sie sind den größten Erlebnissen abgewonnen. Vor allem ist hier die bis jetzt noch nicht wieder erlebte Erfahrung, die Summa Experientia zu nennen, dass einem Volke die Macht ohne Grenzen zugefallen war. Da wird man sich bewusst, dass Recht ohne Macht ebenso wenig eine Realität ist wie Macht ohne Recht, weil man erlebt, dass zwar der äußere Feind ihr keine Grenzen setzen kann, dass die Macht sich aber von innen zerstört, wenn das Recht das Gemeinwesen nicht zusammenbindet. Dass zu Menschen die Rechtlichkeit notwendig gehöre, ist eine konstante Erkenntnis des Römertums. Im Übrigen ist der römische Mensch, ich fasse mich hier kurz, weil ich drei Beispiele von römischen Lebensbegriffen noch geben will, nicht ein Süchtiger des Herrschens, wie Heinze noch im Gefolge sprangischer psychologisierender Theorien annahm, sondern ich möchte sagen, ein Künstler des Herrschens, der weiß, dass man Macht dadurch ausübt, dass man sich selbst beherrscht und sich unter den Göttern weiß, wie es die großen Augusteer jedenfalls ausgedrückt haben. Er vollendet sich im Dienst am Gemeinwesen, nach seinen Leistungen und Verdiensten um das Gemeinsame, in das hinein er transzendiert, gewinnt er seine Würde, seine Dignitas und seine Autoritas. Freiheit, die Libertas, die den anderen respektiert. Verecundia, die Scheu vor dem anderen, ist für Cicero die Grundlage alles Staatlichen. Vernunft mit Verzicht, Ratio. Toleranz bestimmt das Zusammenleben, das ihm Honor, den Glanz seiner Persönlichkeit, Memoria für alle Zeiten, dauerndes Andenken gibt und so die Persönlichkeit so weit menschenmöglich erhöht. Es sind Begriffe, die dem Leben, wofern es mit dem Primat des Füreinanderseins ernst macht, wie mir scheint, besonders entsprechen. Auch für den Christen akzeptabel. Die Patres konnten sie einfach übernehmen, indem sie den Bezugspunkt höher setzten. Nämlich sie sagten, statt Res Publica setzten sie Gott ein und diese Lebensbegriffe verstanden sie dann von daher, indem sie ein Vera dazu setzten. Vera Justitia, Vera Gloria, Vera Gratia. Diese Begriffe verändern natürlich je nach den Zeiten ihre Aspekte und ihre Bewusstheit, behalten aber ihre Konstanten, so wie sie angedeutet wurden. Diese Begriffe haben Europa geformt in steter Auseinandersetzung bis jetzt, wo selbst die fortschrittlichsten Denker nicht ohne diese lateinischen, freilich oft misshandelnden Begriffe des Miteinanderseins auskommen. Man kann gespannt sein, ob der Geist unserer Zeit auf diese Neuentdeckung reagiert und sich anregen lässt. Manche Zeichen deuten darauf hin. Churchills Reden atmen zum Beispiel römischen Geist. D.S. Eliot sieht in Vergil den Klassiker par excellence. Bestimmte Züge der modernen Lyrik haben etwas mit dem Aufbau der Symbolkosmen der Poete Docti Roms gemein. Godo Mann äußert die Ansicht, dass der moderne Geschichtsschreiber am meisten von den römischen Historikern lernen könne und gibt eine Probe in seinem Wallenstein. Catulls Dynamik und Musikalität wird durch Orff den Konzertsälen gewonnen. Vor allem aber wird man aussprechen dürfen, dass in einer Zeit der Brutalisierung, der Funktionalisierung, der Technisierung und der Ideologisierung die ganze menschlich-politische Begriffswelt Roms auf den Menschen als sich selbst behauptende, im Dienst sich vollendende, verantwortliche Persönlichkeit hinweisen kann. Wir halten fest, es sind römische Begriffe, sie können nicht einfach Rezept sein. Sie wurden ähnlichen Nöten, Übrigen und Schrecknissen abgewonnen, wie auch unsere Begriffe. Aber die Auseinandersetzung mit ihnen vertieft die Sinnklärung, lässt große, oft beglückende Möglichkeiten und Wirklichkeiten des Menschen erleben, die bei uns schon verschüttet und aus dem Gesichtskreis gefallen sind. Sie stärken den Willen zum Menschen. Und hier können die Feststellungen über die Bedeutung des Lateins für die Schule zu Ende geführt werden. Man sollte endlich ernst machen mit der Erkenntnis, dass bei dem raschen Wandel unseres Berufslebens die Schule nicht Berufsvorbereitung sein kann. In einer Zeit, wo das bei Siemens in der hauseigenen Fortbildung erweiterte Wissen schon bei Bosch nicht mehr angewendet werden kann. Auf das Arbeiten und Denken lernen, auf Können und die Entwicklung von Fähigkeiten kommt es an. Auf der einen Seite hat da die Mathematik scheint mir als Grundwissenschaft aller objektivierenden Weltbemeisterung eine Schlüsselstellung. Da kann man messen. Auf der anderen Seite das Latein für die Entfaltung des sprachlichen Vermögens und Verstehens. Über die Möglichkeit des Transfers, wie man heute sagt, der Übertragung der beim Lateinlernen errungenen Fähigkeiten, Konzentrationsfähigkeit, Kombinationsfähigkeit, Präzision, logisches Denken, Gedächtnis, Schulung, Ausbildung des Sensoriums für Klang, Rhythmus, Form und so weiter, stecken die Untersuchungen durchaus noch in den Anfängen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse von Psychologen, die dem Latein aus Unkenntnis nicht von vornherein feindlich gesinnt sind, sprechen dafür, dass an Latein und Mathematik der Intellekt für die Hochschulreife, das heißt für theoretische Wissenschaft, am besten geschult wird. Aber man muss sich weiter nach dem Sinn dieses Tuns fragen. Wo wäre er, wenn nur der Betrieb aufrechterhalten werden soll und der Mensch keine Rolle mehr spielte. Zwar darf man die Gefahr, dass er ganz aus den Augen verloren wird, nicht unterschätzen, wenn man bedenkt, dass der neue Präsident der WRK sagte, unsere Schulen seien nun nicht etwa zu philologisch, sondern zu humanistisch. Wo aber soll der Mensch reifen zum Menschen, wenn nicht auf der Schule? Und wie sollen die führenden Kräfte im Leben die Vernunft gegen den bloßen Verstand zur Geltung bringen und verantwortlich aus dem Ganzen für das Ganze handeln, wenn sie sich nicht darin auf der Schule eingeübt haben? Und hier, meine ich, hat das Latein seine besondere Funktion, um einem Missverständnis entgegenzutreten. Humanistisch in diesem Sinne wirken auch Griechisch, Deutsch, Französisch, Englisch. Doch darf hier auf wesentliche, sich aus Geschichte und Wesen ergebende Vorzüge hingewiesen werden. Mit dem Griechischen stellt das Latein die beiden Grundmöglichkeiten des Menschen dar. Hier selbst Form und Ausgreifen auf die Natur bis zur Transzendenz, dort Dienst, Miteinander, in sich gehend historisches Bewusstsein. Man setzt sich mit dieser Welt an Texten auseinander, die wegen ihrer Abständigkeit und Ferne zum Umdenken zwingen und die noch die Ganzheit des Lebens haben. Religion, Staat und Kultur sind noch nicht zu eigenen Mächten geworden. Die Texte durch die Zeiten gesiebt sind, nichts Kleines, so kurz und so prägnant, dass sich an wenigen Zeilen die Diskussion entzündet und in einer Stunde ein Ganzes verstanden werden kann. Noch mehr. Ohne Apparat und ohne Erfahrung, zur Soziologie gehört ja Erfahrung eigentlich. Und Aristoteles hat gesagt, der Jüngling ist ein schlechter Hörer der Politik. Hier beim Latein können ohne Apparat und ohne Erfahrung im Knacken sozusagen der schwierigen Stellen mehr als in anderen Fächern, bei denen es häufig nur auf die Applikation ankommt, wissenschaftsähnliche Leistungen erbracht werden. Und das hat auch einen soziologischen Aspekt. Wer in Quinta das Latein bewältigt hat, kann mit Sicherheit auf das Bestehen des Abiturs rechnen, wie wir Kollegen gesagt haben, weil er seine theoretische Begabung bewiesen hat. Latein ist die am wenigsten einseitige Auslesemöglichkeit. Dass Latein aber schwer ist, dass eine Schule schwer ist, ist für jeden richtigen jungen Menschen ein Anreiz. Für die spätere Lebensbewährung eine Notwendigkeit. Humanismus, der Mensch, lässt sich, hatten wir gesehen, nicht in der Theorie fassen. Seele und Geist brauchen Nahrung. Hibus animi, Speise für die Seele, wie Cicero gesagt hat. Damit er sich im Umgang aufhält, unterscheiden lernt, Geschmack an sich bewähren bekommt, und so die Möglichkeit hat, sich sein Menschenbild aufzubauen und zu sich selbst zu kommen. Im Latein findet er den Umgang, der ihm dazu besonders helfen kann. Theodor Litt hat in seinem Buch über Humboldt und die moderne Arbeitswelt Humboldts Idee von der proportionierlichsten Ausbildung aller Kräfte und seiner Theorie vom charakteristischen Handeln die These entgegengestellt, dass der Mensch sich im Umgang mit der Welt formt, tröstlich in einer Welt, wo wir das Ganze nicht mehr umfassen können. Man hat das bei diesem ursprünglich von der klassischen Philologie herkommenden Philosophen falsch als Feindschaft gegen das Gymnasium ausgelegt. Umgang ist auch Umgang mit Texten. Litt richtete sich gegen die Theorie, nicht gegen das Angebot von Weltbemeisterung in der Tradition. In ständiger Interpretation, in einem beständigen Sich-Reiben an Sachen, Menschen, Ideen und Gebilden, einem Sich-Reiben, das wie jedes Sich-Reiben abfärbt in seiner Farbe, kommt man der Wahrheit näher und wird zum Menschen, dessen geschärftes Gewissen dann der Entscheidung überlassen werden muss und kann. Der Philologe würde am liebsten natürlich diese ständige Interpretation ausüben und weiterführen. Hier im letzten Drittel der Ausführungen sollen wenigstens drei Miniaturen sozusagen von römischen Lebensbegriffen und zwei Textproben den Abschluss bilden, um das Gesagte zu konkretisieren. Die drei römischen Begriffe Virtus, Res Publica, Humanitas gehören neben vielen anderen in vorzüglicher Weise zur Weltsicht der Römer und zu den Grundlagen Europas. Sie sind unübersetzbar. Erstens, nach Virtus strebt jeder Römer. Er ist der zentrale Wertbegriff von Anfang bis Ende. In seinen vielfachen Wandlungen noch nicht dargestellt, in seiner Besonderheit durchaus erfassbar. Als Machiavelli die Neuzeit eröffnend das politische Wesen des Menschen auf Virtum und Fortuna stellte, knüpfte er an das Römische, an Livius an, verkürzte aber den Sinn der Virtus. Sie ist Manneskraft, die sich in der Bewältigung der Aufgaben im Dienste des Staates zeigt, ganz in ihrem Gebrauche bestehend. In usu sui posita est, sagt Cicero. Dadurch unterscheidet sie sich nicht nur von der persönlichen Kraft Machiavellis, sondern auch von der griechischen Arete, der Bestheit eines jeden Dings oder Wesens, wie Schadewald es übersetzt. Im Kriege ist sie Tapferkeit, aber nicht, wie Andrea in frühen Zeiten, heroisches Kämpfertum, sondern standhaftes Ausharren in der Pflichterfüllung. Im Frieden eintreten für das Recht und seine Durchsetzung, in den Concilia und Facta sich manifestierend. Diese Kraft wirkt in der Geschichte. Sie sichert ihr Heil, ihre Salus und ihren Glanz. Sie macht die Geschichte offen und unberechenbar, denn es gibt auch Zeiten, die unfruchtbar an Virtus sind. Sallust empfindet dabei stark die Abhängigkeit von höheren Mächten. Und während in Zeiten festgefügter Gesittung die Virtus einheitlich bestimmt war, stellt man in Krisenzeiten wie denen Sallusts einen merkwürdigen Zwiespalt zwischen den großen Männern fest, die dennoch handeln wollen, sich freilich mit moralisch anfechtbaren Gesellen zusammentun müssen, und denen, die mit derselben Kraft am Rechten festhalten, dabei aber die Dinge nicht vorwärts bringen können. Die Virtus kann sich ausleben nur in selbstbeschränkter Freiheit. In der Freiheit aber jedenfalls. In der Kaiserzeit ist das Gefährliche, dass sie im Obsequium erstickt wird. Persönlich gründet man mit dieser Virtus seine Stellung im Staat und erfährt den Sinn des Lebens als Pflichterfüllung. Der Virtus des anderen ist man dabei ebenso gewogen wie der eigenen, weil sie das Gemeinsame fördert, dem man selber dient. Die Anerkennung der Gemeinschaft, der Honos, ist ihr eigentlicher, fast einziger Lohn. Und man hoffte und wollte, dass sie sich in der Memoria verewige, vielleicht sogar im Jenseits, wie Horaz sagt, Virtus recludens immeritis mori celum. Zu einem großen Mann, einer geschichtsgestaltenden Kraft, gehören alle anderen lebensfördernden Tugenden, Sapientia, Clementia, Pietas, Religio, Constantia, Industria, Parsimonia, ohne dass sie in ein systematisches Verhältnis zu ihr gebracht werden. Der Historiker ist es, der über ihre Größe und Freiheit das Judicium fällt, das Urteil fällt, alles ohne moralistisch zu sein, individuell abwägend. Zweitens, der Begriff der Res Publica. Als Pendant gehört zur Virtus die Res Publica. Sie ist ihr eigentliches Tätigkeitsfeld, wenn sie sich natürlich auch in der Res Privata bewähren muss. Res Publica wird von Cicero definiert als die Sache des Staatsvolks. Es sind die gemeinsamen Belange. Je nach der Situation und den Aspekten kann man Res Publica, dass man als solches am besten immer noch mit Gemeinwesen, aber doch unzulänglich übersetzt, wiedergeben, auch mit Schicksal, wenn das Heil auf dem Spiele steht, mit den konkreten Besitzständen des Volkes, seinen Rechten, mit öffentlicher Meinung, wenn es um Prinzipienfragen geht, mit Freiheit, wenn das Kaisertum in Kontrast gesetzt wird. Dahinter steht der Gedanke, dass jeder Bürger am gemeinsamen Tun mitwirken soll. Das Bonum Rei Publicae, das Gute des Gemeinwesens, ist höchster Maßstab des Handelns, ein Prinzip, das sehr gefährlich ist, wenn es übertragen wird auf politische Gebilde, über die nicht die Götter ihren Willen wahren und in der Religio berücksichtigt werden müssen, wie in den guten Zeiten der Res Publica Romana. Die Zugehörigkeit zu ihr, die Civitas, kann man durch Verdienste um sie erwerben. Sie ist weder rassisch, national noch weltanschaulich irgendwie beschränkt. Nach den errungenen Verdiensten verteilt die Respublika die Ehrenstellen, die Honores, und danach bemisst sich die Würde, die Dignitas, die sich ein Mann errungen hat. Diese Dignitates tragen zum Glanz des Gemeinwesens bei. Nicht zu denken ist die Respublika ohne das Recht und ohne ihre Geschichte mit ihren verpflichtenden Beispielen, den Exempla, die zur Größe anspornen. Besonders verkörpert sich, so dass Respublica sogar so übersetzt werden kann, die Respublica im Senat, der Versammlung derer, die sich im Amt bewährt hatten und den Jahresbeamten ihren Rat, ihre Auctoritas zukommen lassen. Ist drittens bei den beiden vorhergehenden Wirklichkeiten und ihrem Begreifen alles auf Dienst, Geschichte, Handeln, Funktion abgestellt, so wird das ausgeglichen durch einen Begriff, einen Weltbegriff, einen Menschenbegriff, den die Römer gefunden haben, den der Humanitas. Humanitas heißt Menschsein, und zwar mit Betonung gesagt, wie er sein soll. Humanitas soll jeder besitzen. Und so steht er zu Gewicht und Größe in keiner Verbindung. Vielmehr hat man etwas Lockerndes und über die Schwere Romanitas Erhebendes darin gespürt. Humanitas ist eine Abstraktion von dem Wort humanus, zum Menschen gehörig. Was aber gehört zum Menschen? Humanitas ist mutua benevolentia, gegenseitiges Wohlwollen, sagt Erasmus. Tatsächlich gehört etwa die Clementia und Fides des Feldherrn zu ihr. Menschsein fordert mehr als bloße Gerechtigkeit. Justitiae est non ledere, humanitatis non offendere, sagt Cicero. Sache der Gerechtigkeit ist es, nicht zu verletzen, der Menschlichkeit nicht anzuecken. Aber vielleicht lässt sie sich viel eher noch negativ bestimmen, diese Humanitas, dadurch, dass man sagt, dass sie gar keine Funktionen hat. Humanitas ist der Sinn für das eigentlich Menschliche, seine Fähigkeit, sich zu lösen, sich zu befreien, auch von Aggressionen. Bei Plautus heißt es einmal: Bist du so ein Unmensch, so inhumanus, dass du ein so hübsches Mädchen schlagen kannst? Der Sinn für Schönheit auch ist in Humanitas beschlossen, denn das Ethische darf von der Schönheit seines Aussehens nicht getrennt werden. Eigentlich menschlich ist dann auch die Beschäftigung mit allen schönen Dingen und Gedanken, sodass bei Cicero vor allem Humanitas Bildung heißen kann. Mit dem Geschmack für alles, was der Mensch in seinem freien Schöpfertum produktiv schafft. Die Griechen haben kein Wort für dieses Menschsein im eigentlichen Sinne und im Ganzen. Es ist bezeichnend, dass der Spruch des delphischen Gottes "Erkenne dich selbst" heißt "Erkenne dich in deiner menschlichen Schwäche". Dass Cicero aber in seinem Werk über die Rechtlichkeit, die Legibus, ihn umdeutet: Erkenne, wie viel du Möglichkeiten zum Guten und Großen in dir hast. Man darf sagen, dass der Glaube an den Menschen als ein Wesen, das nicht elementar von Aggressionen bewegt ist, sondern ebenso elementar vom Drang nach Miteinander und Gesittung, die Grundlage aller römischen Erziehung und allen römischen Handelns ist, undogmatisch. Es sind nicht unsere Begriffe. Aber ihre Skizzierung zeigt doch wohl schon, dass hier ein Menschentum handelt, denkt und sein Bild formt, das zu eigenem Nachdenken anregt und die Frage nicht zur Ruhe kommen lässt, ob wir Züge der Wirklichkeit nicht übersehen, Wahrheit nicht verfehlen. Durch nichts stärker aber werden wir in Liebe zu solch freiem Menschentum erfasst als durch die Bilder der Dichter und Denker. Sie dürfen der Jugend nicht vorenthalten werden, damit sie sich selbst entscheiden. Vergil hat jene Gesittung, zu der der Mensch geboren ist, weil er frei denkt und die Konsequenzen seines Handelns überschauen kann, in einem merkwürdigen Gleichnis vom Redner, eigenartig symbolisiert. Aeneas ist mit den Seinen nach Sizilien gelangt und befindet sich schon in froher Fahrt nach dem verheißenen Italien, als die Feindin Juno, die Göttin, die immer den Karthagern wohlgesinnt ist, den Gott der Winde Aeolus mit lockender Bestechung bewegt, die Stürme freizulassen. Das merkt der eigentliche Herrscher im Bereich des Meeres, Neptun. Er hebt sein majestätisches Haupt aus den Wogen und stellt mit väterlich polterndem Schelden rasch die richtige Ordnung des Imperium wieder her. Aquiloti magnin populo cum sepe coortas sehit io, se vitque animis ignobile vulgus, jamque faces et saxa volant, furor arma ministrat, tum pietate grav ac meritis si forte mirumquem conspexere, silent, arrectis quo auribus astant, ille regitictis animos et pectora mulcet, sic cunctus pelagi cecidit fragor, equora postquam prospiciens genitor, celoquim vectus aperto flectit equos, curruque volans dat lora secundo. Und wie in einem großen Volk, wenn oftmals ein Zwist entstanden und das gewöhnliche Volk in Leidenschaften wütet und schon die Brände und Waffen fliegen, das Rasen die Waffen zur Hand gibt, sieh dann, wenn sie einen Mann erblickten, der Gewicht hat wegen seines frommen Sinns und seiner Verdienste, schweigen und mit gespitzten Ohren herantreten, jener lenkt mit seinen Worten die Leidenschaften und sänftigt ihre Herzen, so brach da alles Tosen des Meeres zusammen, als der Vater über das weite Meer blickend und bei heiterem Himmel daherfahrend seine Rosse lenkte und die Zügel freigibt mit dem folgenden Wagen dahinfliegend. Ein Gleichnis, das in Struktur und Form ganz in der Tradition der Homerischen steht. Während aber Homer gewöhnlich menschliche Dinge mit Elementaren vergleicht, so Vergil ein elementares Geschehen mit dem Menschlichen, indem er offenbar die gleiche elementare Kraft verspürt. Wie in der Natur trotz ihrer unberechenbaren Katastrophen doch Grenzen gesetzt sind durch höhere Prinzipien, sich jede Kraft im Ausgleich einmal erschöpft, was der Epikureer Isonomia nennt, so stößt die Leidenschaft einmal an die Grenze der Vernunft. Sie wird aber vertreten von dem Manne, der Geistesgewalt neben seiner Selbstbindung, Pietas und seiner Tüchtigkeit besitzt. Das gewöhnliche Volk, es rast in seinen Leidenschaften, es entstehen Aufruhr und Zwietracht bei der Durchsetzung des Einzelwillens. Zur Barbarei, zur Gewalt ist nur ein Schritt, da erblickt die Menge einen solchen verlässlichen Mann, einen Prinzeps, würde Cicero sagen, sie verstummt. In ihrer Ratlosigkeit hat sie selbst das Bedürfnis zu hören, was jener wohl sagt. Sie tritt näher und er findet die Worte, die ihren leidenschaftlich hochgehenden Willensäußerungen die Richtung geben, das Richtige zeigen, das Konsilium. Und er findet Balsam, Mulcet für ihre Herzen, er bringt sie zur Einsicht, dass sie Vernunft haben müssen, die aber nur mit Verzicht zu haben ist. Und ebenso wie bei dem elementaren Ereignis legt sich der Sturm, die Fahrt ist gerettet. In diesem dichterischen Bild hat Vergil, wie es kürzer nicht geht, das gefasst, was Cicero in der Republika theoretisch entwickelt hat. Die großartige Schönheit und Wirkkraft des beherrschenden und die Situation lösenden Menschenwortes, die elementare Kraft der Gesittung. An solchen Bildern, und deren gibt es unzählige, übte sich der Römer von Jugend an und nahm aus einer elementaren Kraft die Anstrengung der Kultur auf sich. Es ist kein Zweifel, dass gerade weil die Wirklichkeit so oft anders aussah, diese Kultur doch das Band war, das über viele Jahrhunderte das Reich zusammenhielt. Römische Bildung ist es gewesen, die auch danach das eigentlich Wirkende war. Wie das geschehen konnte, wie das wirkte, sei schließlich an Goethe verdeutlicht. Und zwar an einer Stelle, die Grumach in seinem großartigen zweibändigen Werke Goethe und die Antike nicht gesehen hat. Obwohl hier eine römische Erinnerung unseren größten Dichter uns fast gerettet hätte. Die Darstellung des Tacitus vom freien Sterben Otos hat nach Goethes Darstellung ihn von der Grille des Selbstmords befreit. Dichtung und Wahrheit, dritter Teil, 13. Buch heißt es. Wenn ich nun alle diese Mittel überlegte, nämlich zum Selbstmord, und mich sonst in der Geschichte weiter umsah, so fand ich unter allen denen, die sich entleibt, keinen, der diese Tat mit solcher Großheit und Freiheit des Geistes verrichtet, als Kaiser Otho. Dieser, zwar als Feldherr im Nachteil, aber doch keineswegs aufs Äußerste gebracht, entschließt sich, zu zum Besten des Reichs, das ihm gewissermaßen schon angehörte, und zur Schonung so vieler Tausende die Welt zu verlassen. Er begeht mit seinen Freunden ein heiteres Nachtmahl, und man findet am anderen Morgen, dass er sich einen scharfen Dolch mit eigener Hand in das Herz gestoßen. Diese einzige Tat schien mir nachahmenswürdig, und ich überzeugte mich, dass wer nicht hierin handeln könne wie Otto, sich nicht erlauben dürfe, freiwillig aus der Welt zu gehen. Durch diese Überzeugung rettete ich mich, nicht sowohl von dem Vorsatz als von der Grille des Selbstmords, welche sich in jenen herrlichen Friedenszeiten bei einer müßigen Jugend eingeschlichen hatte. Hierin denkt Goethe ganz römisch, und er hat sich von der Darstellung des Tacitus in der richtigen Weise bewegen lassen. Er ahmt nämlich gerade nicht etwas nach, sondern erkennt im Raum der Memoria, der Conscientia Generis Humani, der für Tacitus auch der Raum der Maßstäbe ist, dass er die Einzigartigkeit dieser Tat nicht erreichen kann und ist geheilt. Eine Nachwirkung des Römischen, die wir doch nur gutheißen können. Er hat übrigens Tacitus besser verstanden als Mommsen. Mommsen glaubte nachweisen zu können, dass Otto nichts anderes übrig blieb als Selbstmord, weil seine Feldherren die Sache aufgegeben hatten. Aber das ist nicht an dem. Tacitus zeigt auf, dass die Möglichkeiten zu einem siegreichen Weiterkämpfen um die Macht durchaus da waren und preist gerade die Freiheit des Geistes, die dieser Wüstling in dem einen Augenblick aufbrachte, als er die Respublica Romana, höchste Maßstab, vor weiterem Blutvergießen bewahrte. Klingner ist es gewesen, der das wieder gegen Mommsen ins rechte Licht gerückt hat, freilich ohne Goethe zu zitieren, was ich hier nachhole. Tacitus geht es um das mehr oder weniger an Freiheit in der Geschichte, und er bewahrt das Gedächtnis daran, damit rechtes Handeln sein Lohn und verkehrtes Angst vor der Schande habe. Er selber hat sich nie der persönlichen Urteilsentscheidung darüber begeben, eine Urteilsentscheidung, die allein frei macht von Konventionen, Dogmen und Ideologien und so die Größe des Geistes bestätigt, im Judicium. Mit diesem Beispiel für die ewig unberechenbare Wirkungsgeschichte brechen wir ein ebenso unendliches Thema ab. Das Gesamtbild und die Antwort auf die Fragen, die im Thema eingeschlossen sind, zwiespältig. Von der Sache her, vom Utile und Honestum, vom Nutzen sowohl wie dem höheren Sinn des Menschen, darf und muss man Vertrauen haben. Unsere ganze Kultur wäre ohne das Latein oberflächlich und würde schließlich zerfallen. Sieht man auf die Zeit, kann man Bedenken haben, ob sie der Herausforderung und dem Anspruch der lateinischen Bildung, der Gesittung gewachsen sein wird oder, wie es Anzeichen gibt, in die Barbarei zurückzufallen, bequem findet. Das darf nicht zur Resignation führen. Die Zeit sind wir. Man muss sich für die, wie ich meine, gute Sache einsetzen. Und da ist Optimismus auch am Platze, überall in der Welt. Von Kanada bis Australien, von Finnland bis Argentinien, von den europäischen Ländern zu schweigen bis Afrika. Auf dem Konzil sprach ein Negerbischof das beste Latein. Rührt sich neues Verstehen für die römische Welt und für unsere Gesittung. Das Latein geht bei uns auch deswegen nicht zurück, etwa weil die Besten der Jugend nicht immer noch von ihm angezogen würden. Es sieht fast so aus, als ob wir im Alleingang den Weg in die Barbarei beschreiten würden. Aber der Blick in die Weite gibt Hoffnung und schärft die Verpflichtung, ebenso begeistert für die Sache einzutreten, wie ihre Gegner aus Unkenntnis sie zerstören wollen. Leute wie die Symmachi, die um 400 die antike Kultur zusammenfassten und erneuerten, haben auf ihre Pflicht gehorcht, dem, was sie für das Gute hielten, zu seinem Recht zu verhelfen. Ebenso wie Cassiodor und Benedikt, ganz wenige Leute, die die Kultur retteten, indem sie sie in das Kloster nahmen. Und sie haben nicht geahnt, dass ganze Jahrhunderte noch von ihrer Arbeit und Entscheidung glücklich bestimmt werden würden. Das, meine ich, könnte uns Vorbild sein.
Karl Büchner wurde am 6. August 1910 in Gaschwitz in Sachsen als Sohn eines Kaufmanns geboren. Nach der Schulbildung in Leipzig begann Büchner 1930 mit dem Studium der klassischen Philologie ebenfalls in Leipzig. Er wurde Schüler unter anderem von Friedrich Klingner, der ihn entscheidend beeinflusste und dem Karl Büchner sein ganzes Leben lang verbunden blieb. Die Promotion erfolgte 1935 in Leipzig mit dem Thema Beobachtungen über Vers und Gedankengang bei Lucrez. 3 Jahre später, 1938, die Habilitation, ebenfalls in Leipzig, über die Andrea des Terenz. 1939 schloss sich eine Lehrstuhlvertretung in Göttingen an, danach 1942 ein Ruf nach Freiburg als Ordinarius für Latinistik. 1949 lehnte Büchner einen Ruf nach Heidelberg ab, er blieb bis zu seiner Emeritierung 1976 in Freiburg. Karl Büchner verstarb am 19. November 1981 nach längerer Krankheit in Denzlingen bei Freiburg. Büchners wissenschaftliches Werk ist immens und kann nicht in wenigen Worten auch nur annähernd gewürdigt werden. Es umfasst die lateinische Literatur von den Anfängen bis zur Spätantike. Stellvertretend seien die Arbeiten über Cicero, Horaz, Terenz, Sallust und Tacitus genannt, ferner die umfangreichen Artikel über Cicero und Vergil in Paulis Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft und schließlich die römische Literaturgeschichte, ein Grundlagenbuch für ganze Generationen von Lateinstudierenden der 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Zu erwähnen ist auch Büchners Tätigkeit als Herausgeber und Mitherausgeber von Zeitschriften und Reihen, sodann die intensive Pflege internationaler Kontakte, was die Ehrendoktorate der Universitäten Glasgow, Salamanca und Straßburg bezeugen. Neben seiner philologischen Arbeit galt Büchners große Liebe der Musik. Er spielte mit großem Engagement Geige und Bratsche in einem eigenen Quartett. Nicht zuletzt ist Karl Büchners persönlicher und menschlicher Kontakt zu seinen Studenten zu erwähnen. Wer als Schüler von ihm das Glück hatte, an einer Rom-Exkursion unter seiner Führung teilnehmen zu können, wird sich immer mit großer Freude an die überaus informativen, aber auch unbeschwerten und geselligen Stunden in der ewigen Stadt erinnern.